habe mich ehrlich gesagt nie geäußert, ob ich die AfD wähle oder nicht. Ich glaube auch, dass es von außen erkenntlich ist, für welche Partei ich stehe. Die Brandmauer gehört für mich eingerissen mit einer Abrissbirne. Ich stehe auch für Neuwahlen, denn wenn ein Kanzler, der schwört, sich dem Wohle des Volkes zu unterwerfen und zu dienen, schon im ersten Satz lügt, wenn es um die Schuldenbremse geht, dann ist es doch auch keine Regierung, die ein Volk vertreten sollte. Eine Sache, die ich sehr früh gelernt habe, ist, lies nicht nur die Medien in deinem eigenen Land, sondern lies sie am besten in Indien, in Russland, in den USA und rund um den Globus, wenn es um eine Sache geht, die geopolitisch relevant ist, du wirst wahrscheinlich 12 verschiedene Sichtweisen dazu haben. Es wäre für mich eine Folter, wenn man mich auf einen Stuhl fesseln würde und mir sagen würde, schau dir die komplette Tagesschau an, ohne dass du dazu was sagst.
Kann man in Deutschland noch offen und frei reden?
Man kann es, man muss aber mit den Konsequenzen rechnen. Die bösen Schwurbler, so hat man sie ja dann genannt, ja, das war der Bodensatz der Gesellschaft. Die wollte man mit 0G sogar noch ausschließen, dass sie überhaupt noch ins Restaurant dürfen. Ja, die wollte man zwingen, dass sie sich das Ding reinrammen. Wo ist die Entschuldigung? Ich will die nicht, ich brauche die nicht, aber wo ist die Entschuldigung des öffentlichen Mainstreams, dass diese Sachen doch thematisiert wurden? Die Akzeptanz von Bargeld wird zurückgedrängt. Es wird stigmatisiert als etwas Kriminelles, als etwas, was Schleuser, Geldwäscher, Drogenbanden nutzen. Und es wird etwas Neues erzeugt, was ein besseres Image bekommt. Und das ist das digitale Zentralbankgeld, das nicht nur in der EU, sondern auch für die Schweiz zum Problem werden wird, die Epstein-Files. Und das ist unumstritten das relevanteste Thema. Denn wie es angegangen wird in den Medien, ist einfach zu sachte. Im gleichen Moment, als wir wussten, wir werden Eltern, habe ich die Information bekommen, dass ich mit einem Tumor entsprechend operiert werden soll. Und das war für mich natürlich unfassbar eigentlich der Zufall, dass meine Frau einen wachsenden Bauch hatte in diesen 9 Monaten, ja, und ich ebenfalls, weil der Tumor hat sich um die Aorta herum geschlingelt. Das, was wir hier heute bereden, habe ich übrigens in meinem YouTube-Kanal so noch nie geteilt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute sehen Sie mich in ungewohnter Umgebung, aber im gleichen Format selbstverständlich. Wir sind heute hier in Villingen-Schwenningen bei der hochinteressanten Kettner Edelmetallfirma und vis-à-vis von mir sitzt der Chef persönlich, Dominik Kettner. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier dabei sind, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Dominik Kettner ist insofern interessant, dass er Bestseller-Autor ist. Hier haben wir das Buch von ihm, Der digitale Euro, die größte Enteignung der Geschichte, sagen Sie, wie die EZB mit dem digitalen Euro deine Zukunft, Ersparnisse und Freiheit gefährdet. Er ist aber auch Unternehmer, wie ich eingangs gesagt habe, und Erfolgspodcaster. Sein YouTube-Kanal, und da können wir uns bei der Weltwoche selbstverständlich auch was eine dicke Scheibe davon abschneiden, hat fast 500.000 Follower. Sie erreichen im Monat 10 Millionen Menschenaufrufe, unglaubliche Zahlen. Und dann hat er unlängst für Schlagzeilen gesorgt, indem er sich mit dem ebenfalls Erfolgspodcaster Philipp Hopf zusammengetan hat, der ja mit dem Podcast Hoss und Hopf Bekanntheit national über die Landesgrenzen hinaus quasi Bekanntheit gemacht hat. Und nun heißt dieses Format Hopf und Kettner, das auch eingeschlagen hat wie eine Bombe. Erste Folge haben Hunderttausende gesehen zu den Epstein-Files. Vielleicht zuerst zu Ihnen, Herr Kettner. Wer sind Sie überhaupt? Für all jene Zuschauer, die Sie nicht kennen, wer sind Sie? Was muss man über Sie wissen, um Sie so ein bisschen zu verstehen?
Erstmal herzlichen Dank für das nette Intro und ich möchte mal kurz ein Lob zurücksprechen. Ich folge eurem YouTube-Kanal sehr, sehr lange. Ihr macht das super und ich finde auch genau so, solchen Journalismus braucht es in der heutigen Zeit. Menschen, die wirklich diese Fragen stellen und die Menschen, die vielleicht gar kein Wort mehr bekommen, auch zu Wort kommen zu lassen. Ich habe selbst noch nie die Frage von einem Journalisten gestellt bekommen, wer ist eigentlich Dominik Kettner? Sondern ich bekomme vielmehr die Frage gestellt, warum ist Dominik Kettner Verschwörungstheoretiker? Warum hat Dominik Kettner radikale Ansichten? Warum, also immer mit stigmatisierenden Vorurteilen in den Anfragen. Ich gehe gerne auf die Frage ein, wer ich bin. Ich würde das vielleicht ein bisschen zweiteilen. Es gibt zum einen den Dominik Kettner, den die Menschen kennen, der vor der Kamera auftritt, der gewisse politische, finanzielle Ansichten vertritt und für die aber auch einsteht und zwar bedingungslos einsteht, was logischerweise von jemandem, der nicht dieselbe Ansicht hat, oftmals kritisch gesehen wird, um es mal nett auszudrücken. Und dann gibt es die andere Sicht, dass der Dominik Kettner privat, der Familienmensch, der Vater, Vater, der einen 7-jährigen Sohn hat, der auch einige Schicksalsschläge im Leben erlebt hat, der aber immer wieder aufgestanden ist und das hat ihn vielleicht auch fürs berufliche Leben besonders erfolgreich gemacht. Und im Beruf haben wir zwischenzeitlich 95 Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Ich mache das mit großer Leidenschaft, was wir tun. Wir verkaufen Gold und Silber und zwar in die ganze Welt. Und Bücher schreiben kam letztes Jahr als neues Hobby dazu. Hätte ich nie gedacht, dass wir irgendwann mal einen Spiegelplatz 1 Bestseller schreiben, geschweige denn, dass der Spiegel uns überhaupt auf Platz 1 kommen lässt. Also ich kann es bestätigen, das läuft zumindest noch mit rechten Dingen. Was macht mich aus? Ich glaube, eine Sache ist das, was in Deutschland stark polarisiert, aber in anderen Ländern gar nicht so kritisch gesehen wird, wie beispielsweise der Schweiz, dass ich mich mit jedem unterhalte, egal wie kritisch er gesehen wird, weil ich erfahren möchte, wer steckt dahinter und welche Sichten hat er, aus welchem Grund, ähnlich wie er es eben auch tut. Mhm. Und deswegen freue ich mich heute auf dieses Gespräch. Wenn da weitere Fragen zur Person bestehen, einfach gerne reinstecken.
War das schon immer so in der Kindheit? Wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie da in Ihrer Jugend geprägt? Was können Sie darüber erzählen?
Also das ist auch interessant. Ich habe nämlich vor etwa 2 Jahren einen Handelsblatt-Journalisten, der dann auch enge Leidenschaften zu Antifa pflegte. Da gab es auch große Videos auf unserem YouTube-Kanal, als ich das geleakt habe, am Hals gehabt, der dann wirklich in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld bis zurück zur Schule gefragt hat, war der Dominik denn irgendwie verhaltensauffällig? Könnt ihr mir die Abiturzeitung zukommen lassen? Und so weiter und so fort. Also es war wirklich krass. Ich war immer schon sehr extrovertiert. Ich würde sagen, ich war nie jemand, der introvertiert war. Ich habe mich immer für die Menschen interessiert. Ich habe mich vor allem immer für Menschen interessiert, von denen ich was lernen kann, weil ich einfach das Motto verfolge, dass ich eher jemand bin, der Autodidakt lernt, als jemand, der in Büchern lernt. Ich lese zwar auch sehr viel, also es war früher nicht so, heute ist es anders, aber ich lerne gerne von sehr erfolgreichen Menschen und gebe mein Wissen aber genauso gerne auch weiter. Und deswegen habe ich schon sehr früh begonnen, ich bin als Unternehmerkind aufgewachsen, mein Vater war, als ich auf die Welt kam, zwar noch Zeitsoldat beim Militär, hat sich aber dann in der Selbstständigkeit erfolgreich entfalten können. Und das habe ich halt als kleiner Stöpsel schon mitbekommen. Dann sitzt man eben auf dem Schoß der Sekretärin, bei den Mitarbeitern, ist mehr Zeit im Büro als andere Kinder vielleicht im Wald spielen. Und ich habe aber diesen Flair sehr genossen, weil ich immer nah meinen Eltern sein konnte. Meine Mutter war ist bis heute eine ganz tolle Mutter, die sich auch als Vollzeitmutter um uns kümmern konnte. Die hat also viel Liebe in die Familie gesteckt. Ich habe noch eine Schwester und die Familie war immer das Wichtigste. Deswegen habe ich dieses Familienbild, diese Gepflogenheiten, dass Familie heute auch das Wichtigste für mich ist und dass auch eine intakte Familie ganz oben steht bis heute. Und da kommen dann verschiedene Werte draus. Für mich sind meine 3 wichtigsten Werte Loyalität, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Ich bin da aber sehr strikt, um nicht radikal zu sagen, weil ich erwarte das wiederum auch von anderen Menschen. Mhm. Und wer das nicht halten kann, der ist nicht lange in meinem Umfeld. Was mir dann aber auch oft vorgeworfen wurde, wenn ich jetzt beispielsweise mit Mitarbeitern arbeite, die diese Werte nicht verfolgen konnten, dass sie eben keine lange Reise an meiner Seite hatten. In anderen Fällen, wenn jemand diese gleichen Werte hat, dann ist das wie eine Art Blutsbrüderschaft, die besteht fürs Leben. Und das ist übrigens das, was Philipp und mich, glaube ich, auch eint. Wir sind in diesen Werten sehr, sehr ähnlich. Und deswegen sind wir auch schon jahrelang sehr gut befreundet. Also der Podcast ist jetzt nicht entstanden aus Marketing-Sicht, sondern weil wir schon immer über diese Themen sprechen und weil wir eigentlich gesagt haben, diese Themen müssen auch weiter diskutiert werden. Epstein-Files beispielsweise. Für mich ein ganz großes Thema. Aber zurück zur Person. Nachdem ich dann irgendwann das Elternhaus verlassen habe, habe ich mich entschieden, recht schnell in die berufliche Laufbahn zu gehen. Mein Umfeld, meine Lehrer haben mir alle den akademischen Weg empfohlen, den ich nie gegangen bin, weil für mich war klar, ich will Unternehmer sein, durch und durch. Ich habe schon mit 15 Jahren eine Eventfirma betrieben, eine Eventagentur. Da haben wir mehrere tausende Menschen auf Veranstaltungen gehabt. Und für mich war das schönste Gefühl, auf der Bühne zu sitzen und dann in die Menge zu schauen und zu sehen, dass da tausende Menschen glücklich sind und feiern. Und das aufgrund dessen, dass du etwas geschaffen hast. Das hat mich dann später ins E-Commerce gebracht. Das heißt, ich habe dann im Onlinehandel Produkte gehandelt über verschiedene Plattformen, habe mich ausprobiert, durfte sehr viel machen. Und das ist auch etwas, was ich jedem jungen Menschen weitergeben möchte. Beginne sehr früh, probier dich aus, geh auch mal in Richtungen, die vielleicht nicht jeder empfiehlt, um dann aber aus dem Mix am Ende etwas Tolles schaffen zu können. Deswegen sind wir heute als Edelmetallhandel auch kein klassischer Edelmetallhandel, sondern wir machen viele Live-Veranstaltungen. Wir sind sehr nah an einer Community. Das kommt vielleicht alles ein Stück weit aus der Zeit früher, in der ich das entwickelt habe. Und dann habe ich im zarten Alter von 25 Jahren meine Frau kennengelernt, die dann aus Villingen-Schwenningen stammte. Also ich war eigentlich mit einem Bein schon in München, hatte dort sogar schon eine Wohnung. Habe mich dann aber entschieden, dass wir den Weg hier gemeinsam gehen, weil sie aus einem sehr traditionswürdigen Familienunternehmen stammte, die hier Möbelhäuser und Küchenstudios betreiben. Und dann sagt sie, naja, du bist ja mit einem Onlinehandel flexibel, möchtest du nicht nach Villingen-Schwenningen? Heute gibt es da eben einen 7-jährigen Sohn, auf den wir sehr stolz sind, der auch Teil des Buches ist. Meine Eltern sind auch noch in unserem näheren Umfeld, sodass das alles bis heute gepflogen wird und ich hoffe auch noch sehr lange Bestand hat.
In Zeiten des medialen Gleichstroms, wenn alle das Gleiche predigen, braucht es zwingend Gegensteuer, eine andere Sicht. Und genau das ist die Weltwoche. Unsere Traditionszeitung liefert Ihnen seit über 90 Jahren neue Fakten, Recherchen, Meinungen oder ganz einfach die andere Sicht. Werden Sie jetzt Abonnent, den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.
Hatten Sie, oder wer waren Ihre Vorbilder? An wem haben Sie sich im Kindesalter, während der Jugend, an wem haben Sie sich orientiert?
Mein Vater hat mir mit etwa 11 Jahren etwas gesagt, das klingt bis heute nach. Und das war der Satz, du wirst zu dem, woran du die meiste Zeit denkst. Und daraufhin habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, wer sind denn eigentlich Idole für dich? Wer sind Beispiele, an denen du dich orientieren kannst? Ich habe zum Beispiel, glaube ich, mit 14 Jahren zum ersten Mal von Napoleon Hill Think and Grow Rich, also Denke nach und werde reich, gelesen. Das Buch habe ich wahrscheinlich 20 Mal in meinem Leben gelesen, genau wie ich von Rhonda Byrne The Secret wahrscheinlich 30 Mal gelesen habe. Also das heißt, Vorbilder im klassischen Sinne waren für mich immer im direkten Wege mein Vater, der es wirklich geschafft hat, von null sich ein wirklich beträchtliches Lebenswerk aufzubauen und alles hands-on. Ja, also das war für mich immer ein schönes Vorbild. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Mentoren in meinem Leben aufgebaut, die schon an Punkten standen. Ja, die sind nicht unbedingt bekannt, das sind eher erfolgreiche Unternehmer gewesen, mit denen ich aber bis heute im Austausch bin, die mir immer gezeigt haben, wenn ich dorthin gehen möchte, wäre es besser, diese Fehler nicht zu machen und diesen Weg zu gehen. Und so versuche ich heute auch für einige jüngere Menschen Mentor zu sein, wenn man es so ausdrücken darf, die selbst vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen und sagen, ich möchte gerne auch einen ähnlichen Weg wie du gehen, weil ich finde, das gehört eben dazu, wenn du etwas nimmst, musst du auch geben oder im Umkehrschluss, wenn du etwas gibst, dann darfst du auch empfangen. Und so habe ich mir immer erfolgreiche Beispiele ausgesucht in der Autorenwelt. Dr. Rainer Zittelmann hat zum Beispiel ein sehr inspirierendes Buch geschrieben, wie ich finde, die Geheimnisse der Superreichen. Ja, da geht es jetzt immer um Erfolg, aber was ich schnell festgestellt habe, ist, dass Erfolg immer auf einem Mindset basiert. Und dieses Mindset habe ich beispielsweise auch schon recht früh, da war ich glaube ich 14, 15 Jahre alt, begonnen stark zu schärfen. Also ich habe viel Persönlichkeitsentwicklungsseminare gemacht. Robert Kiyosaki war da sicher ein prägendes Beispiel mit Rich Dad Poor Dad. Tony Robbins war für mich ein sehr inspirierendes Beispiel, das ich auch bis heute verfolge, wo ich wirklich sagen muss, wenn es um die Festigung von Glaubenssätzen geht, ja, wenn es um das Manifestieren von Zielen geht, ist das sicher ein sehr, sehr großes Beispiel. Ein Bodo Schäfer hat sicher auch dabei einen großen Teil des Weges geebnet, mit dem ich heute sehr, sehr eng zusammenarbeite. Also was früher für mich die Idole waren, sind heute für mich immer noch Idole, aber mit denen darf ich eben eng zusammenarbeiten. Und zum Thema Ziele, Glaubenssätze manifestieren, ist es etwas, was ich bis heute verfolge. Also meine Eltern haben ja sehr früh leider ist das falsche Wort, Gott sei Dank muss ich eher sagen, nahegelegt, wie entscheidend deine Gedanken auch für dein zukünftiges Leben sind. Und so habe ich auch schon sehr früh begonnen, Dankbarkeitstagebücher zu schreiben, also jeden Tag niederzuschreiben, wofür bin ich dankbar, was habe ich heute Gutes getan, dass die Welt ein Stück besser macht. Und da schläft man, und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man das wirklich mal für 21 Tage konsequent macht, ist man auch in einem Rhythmus drin. Die 21 Tage ist so eine Zahl, die habe ich mir irgendwie für mich auserkoren, dass es dann zu einem Rhythmus wird. Wenn man das 21 Tage durchzieht, dann beginnt etwas. Du stehst dankbarer auf, du stehst glücklicher auf, dein Leben formt sich in eine positivere Richtung. Und dann habe ich für mich noch so eine Art Manifest, in dem ich wirklich meine Jahresziele regelmäßig niederschreibe, also täglich, die dann auch für mich dankbar in einem dankbaren Zustand lese, und plötzlich ebnen sich, und ich fühle sie auch, also ich versuche mich in den Zustand zu versetzen und ich gehe in den Ist-Zustand, und plötzlich ergeben sich auf deinem Lebensweg eben genau die richtigen Dinge, die du dir manifestiert hast, und so wirst du zu einer Art Erfolgsmagnet. Du ziehst also für dich die Dinge an, die du dir vorhin in dein Leben geholt hast, und vor allem auch die Menschen an, die ein ähnliches positives Mindset und Umfeld haben. Ja.
Und wenn Sie diese Menschen angezogen haben in Ihre Firma als Unternehmer, was braucht es da, um erfolgreich zu sein? Was sind vielleicht Ihre Führungsprinzipien, um diesen, das ist schon ein beachtlicher Laden, den Sie hier führen. Was braucht es da, was sind da Ihre Führungsprinzipien?
Also ich glaube, entscheidend ist, dass man das, was man von anderen erwartet, auch vorlebt. Das scheidet mich wahrscheinlich auch von vielen erfolgreichen Unternehmern, die irgendwann an einem gewissen Punkt entscheiden, sich rauszubewegen aus dem Unternehmen in die Vogelperspektive und nicht mehr in der Vorbildfunktion zu sein. Und was ich oft beobachtet habe, hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen, wer ist ein wirklich guter Unternehmer, also wessen Prinzipien bleiben weiter im Unternehmen bestehen, wenn er nicht da ist, und wessen Prinzipien sind nur da, wenn er da ist. Ja? Und meine Prinzipien sind eben, wie es schon sagte, Loyalität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Das heißt, wenn jemand erfolgreich bei uns sein will, muss er diese Prinzipien verfolgen. Wir sind sehr leistungsgetrieben, also es geht am Ende immer darum, wer viel Leistung bringt, hat viel Erfolg, steigt auch in der Hierarchie auf, wird logischerweise auch besser entlohnt, wird auch bessere Positionen einnehmen, mehr Verantwortung bekommen. Das ist ein typisches amerikanisches Mindset, würde ich sagen. Das gibt es in Deutschland in der nicht vorhandenen Leistungsgesellschaft kaum mehr. Hat auch damit zu tun, dass der Gesetzgeber natürlich alles tut, um das zu boykottieren. Also beispielsweise Mindestlöhne immer weiter anziehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die nicht gerechtfertigt sind, aber man sorgt halt für immer mehr Elemente in der Wirtschaft, die eher planwirtschaftliche oder soziale Ansätze haben als die einer freien Marktwirtschaft. Was ich auch verfolge, ist, dass wir unseren Kunden gegenüber immer versuchen, das maximal Beste rauszuholen, dass der Kunde, das hört sich jetzt sehr platt getreten an oder wie eine Attitüde an, aber dass der Kunde immer an absoluter erster Stelle steht. Deswegen gibt es auch diesen YouTube-Kanal. Wir wollen die Menschen mit mehr versorgen, als sie woanders bekommen. Bei uns bekommen sie Gold, sie bekommen aber auch ein Informationsangebot, sie bekommen spannende Gesprächspartner, sie bekommen einen sehr, sehr gut geschulten Service, einen sehr, sehr gut geschulten Vertrieb, der auch, wenn du nichts von uns kaufst, trotzdem für dich zur Verfügung steht. Und das macht uns, glaube ich, auch in der kurzen Zeit, uns gibt es jetzt 15 Jahre, wir feiern jetzt gerade das 15-jährige Jubiläum, so erfolgreich, und ich hoffe, dass wir das auch für die Zukunft fortsetzen können. Vielleicht irgendwann mal mit dem Nachfolger, wer weiß.
Ein hochinteressanter Aspekt Ihrer Vita, auch tragisch, ist, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Sie sagen es mir hoffentlich, dass Sie 2014 an Krebs erkrankt seien.
Es war ein bisschen später. Es war im Jahr 2018 war es, und zwar, ich habe ja erzählt, dass ich dann meine Frau kennengelernt habe. Wir haben wiederum die Familienplanung, die ja für mich eben ein sehr, sehr wichtiges Thema war, für sie auch. Sie hat ähnliche Werte, sonst wäre sie heute nicht meine Frau. Haben dann festgestellt, dass es mit dem Kinderwunsch nicht funktioniert, wie es übrigens bei sehr vielen jungen Werdenden oder Wunscheltern momentan der Fall ist. Also ich habe tatsächlich viele Menschen auch im Umfeld, die sagen, es klappt nicht aus gewissen Gründen. Und wie es in unserer heutigen Gesellschaft so ist, ich meine, wir sind beide jung, ist es eben so, dass der Druck der Leistung, auch für Männer sehr früh, sehr finanziell im Sattel zu sein, dass man sich dann Kinder leisten kann, ein anderer ist wie früher. Also zur Generation meiner Eltern, sagen wir jetzt mal, vor 30 Jahren war es eher so, Kinder ins Leben setzen und dann schau mal, wie du im Leben irgendwie klarkommst. Heute versucht die Generation, die in der Kinderzeugungsphase ist, eher alles vorher so perfekt zu rechtfertigen und fertig zu machen, dass, wenn das Kind kommt, eigentlich alles im Trockenen ist. Und ich glaube, das unterscheidet die Generation, aber das erzeugt natürlich für Männer und Frauen auch einen immensen Druck. Und als ich dann mich untersuchen lassen habe, habe ich eben bei einem Urologen erfahren, dass ich einen Hodentumor habe, der aber in einem fortgeschrittenen Stadium war, sodass der Arzt mir direkt empfohlen hatte, eine Chemotherapie einzuleiten, was ich dann wiederum aber als gegen der Schulmedizin kritisch gegenüberstehender versucht habe, erst einmal auf alternativen Wegen anzugehen. Also ich war dann in der Schweiz, ich war dann in den Niederlanden, ich war auf der ganzen Welt. Also ich habe locker aus dem Privatvermögen wahrscheinlich 750.000 investiert in alternative Therapiewege, die dann aber am Ende des Tages nur dazu geführt haben, dass der Tumor trotz dessen größer und größer und größer wurde und ich dann circa ein Jahr, nachdem ich die Nachricht erhalten habe, und zwar genau am 10. Januar, zusammenbrach vor meiner Frau. Damals hatte ich dann aufgrund dieses Tumors und dass ich meine Ernährung umgestellt habe, dass ich wirklich nur noch ketogen, ich habe mich quasi komplett von Zucker befreit, ich habe nur noch Rohkost gegessen. Das war rein von der Ernährung her, war es wirklich nur noch auf Minimum reduziert. Da hatte ich irgendwann noch 60 Kilo, also ich war nur noch Haut und Knochen, ja, und bin dann zusammengebrochen, und dann hat meine Frau einen Notarzt angerufen, die aber ja wiederum, das habe ich jetzt in der Geschichte bewusst übersprungen, schon schwanger war. Also als ich vom Arzt kam und die Information bekommen habe, dass ich einen Tumor habe, wollte ich das meiner Frau eigentlich ja etwas sorgfältig übermitteln, weil ich natürlich, der Ehepartner wird da auf sowas auch nicht erfreulich reagieren. Und sie hat aber in der gleichen Sekunde die Information erhalten, dass sie Mutter wird und dass wir Eltern werden. Und das war der Schockmoment. Das heißt, ich hatte einfach eine Hiobsbotschaft zu überbringen und sie hatte eigentlich eine gute Botschaft. Und im gleichen Moment, als wir wussten, wir werden Eltern, habe ich die Information bekommen, dass ich mit einem Tumor entsprechend operiert werden soll. Und das war für mich natürlich ja ein das ist unfassbar eigentlich der Zufall, dass meine Frau einen wachsenden Bauch hatte in diesen 9 Monaten, ja, und ich ebenfalls, weil der Tumor hat sich um die Aorta herum geschlingelt und wurde immer größer und größer, sodass ich irgendwann einen kindskopfgroßen Tumor im Bauch hatte, der wuchs quasi aus dem Hoden in den Bauch. Das ist auch das erste Mal, dass ich da so detailliert drüber spreche. Und der wiederum hat einen Druck auf die Aorta ausgeübt, dass die Aorta gerissen ist. Es gab eine Aortenruptur. Und diese Aortenruptur hat wiederum dafür gesorgt, dass ich innerlich verblutet bin, weil das Blut aus der Aorta eben ausdrang. So habe ich das zumindest von den Ärzten damals entnommen. Und das Verrückte war, als meine Frau mich ins Krankenhaus brachte und die Information bekommen hat, dass es wahrscheinlich nichts wird bei mir mehr, weil sie es nicht feststellen können, woher das alles kommt, ist ihr dann bei der Hiobsbotschaft die Fruchtblase geplatzt. Also das heißt, sie stand im 9. Monat da, war quasi fertig für die Entbindung sozusagen und ich lag da im Sterben. Und dieser Moment hat aber den Rest meines bisherigen Lebens, sage ich jetzt, meines zweiten Lebens, also seit dem 11. Januar 2019, das sage ich, ist der Tag meiner, mein zweiter Geburtstag und auch der Geburtstag meines Sohns. dieser Tag ist was ganz Besonderes, den feiern wir tatsächlich auch doppelt. Der Tag hat alles, was danach kam, in diese Form gebracht, wo wir heute erst stehen. Wir waren vorher ein sehr kleines Unternehmen, 3-4 Mann, Familienunternehmen. Ich muss sagen, wir waren ganz anders aufgestellt, mein gesamtes Umfeld war anders und seit diesem Tag hat sich sehr, sehr viel verändert. Es sind auch viele Dinge passiert, auch was die Spiritualität angeht.
Wollte ich gerade fragen, inwiefern verändert eine solche Diagnose, eine Schockdiagnose, ein Schicksalsschlag, inwiefern verändert, was macht das mit einem Menschen, mit einem jungen Menschen? Sie sind jetzt, glaube ich, Mitte 30.
Ja, genau.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Inwiefern hat das Ihr Leben verändert und geprägt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte 6 Monate Zeit, in der ich im Krankenhaus lag, den Großteil davon in der Intensivstation, weil ich hatte natürlich, wenn du operiert wirst in so einer Situation, na, die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas überlebst, ist minimal. Also die Ärzte haben gesagt, das gleicht einem Wunder, dass man eine Aortenruptur mit einem darumliegenden Tumor überhaupt operieren kann, um dann später einen Stent einzusetzen, der dann dafür sorgt, dass, also es gab noch 6 weitere OPs, aber was ist mit mir passiert? Ich habe mir die Frage gestellt, will ich das, was ich jetzt getan habe bis heute, auch in der Zukunft tun oder gehe ich einen ganz anderen Weg? Bin ich deswegen krank geworden oder was war der Grund, dass ich krank wurde? Weil mir konnte ja nur die Antwort gegeben werden, dass ich krank bin, aber mir konnte nicht die Antwort gegeben werden, warum ich krank bin. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, mit der ich mich intensiv beschäftigen musste, die mich aber auch am Ende des Tages so erfolgreich gemacht hat, wie ich es heute bin. Es gibt sicher viel erfolgreichere Menschen als mich, aber für das, was ich mir in meinem Leben hätte vorstellen können, muss ich wirklich sagen, auch wenn ich heute zurückblicke, bin ich selbst beeindruckt, wie weit ich schon gekommen bin. Und zwar der entscheidende Faktor war, und das habe ich für mich daraus festgemacht, dass mir mein Gottvertrauen fehlte. Also sprich, ich habe versucht, alles, was ich in meinem Leben lenken kann, zu lenken, zu beeinflussen, auch zu steuern und zu kontrollieren. Vor allem im beruflichen Sinne. Mir hat ja keiner beigebracht, wie du oder wie ich erfolgreicher Unternehmer werden kann, sondern ich habe halt Learning by Doing wieder, das sind wir wieder beim Autodidakt, versucht, ein Unternehmen aufzubauen, das erfolgreich wird und das mit großer Leidenschaft. Aber wenn du versuchst, jeden Mitarbeiter zu kontrollieren, ob alles perfekt läuft, dann wirst du spätestens bei 5, 6, 7, 10 Mann an deine Grenzen kommen. Und als ich dann für mich, jetzt kommen wir wieder zu diesem Nahtoderlebnis zurück, als ich für mich einen besonderen Moment hatte, als ich in diesem Koma war und wirklich ein Gespräch mit Gott hatte, ich bezeichne es jetzt einfach so, weil es war für mich und ist für mich auch genauso abgelaufen, wurde mir eines klar, dass die Dinge sind, wie die Dinge sind, dass es Dinge gibt, die wir beeinflussen können, die wir aber nicht durch Zwang und Druck beeinflussen müssen, sondern durch unser Sein und jetzt wird es philosophisch und vor allem auch durch das, was wir nach außen geben und verkörpern. Und dass es viel entscheidender ist, die richtigen Menschen mit deinen Werten zu finden, als Menschen dahin zu treiben, deine Werte anzunehmen, das wird nie funktionieren. Und dieser Umbruch hat letzten Endes dafür gesorgt, dass wir ganz viele tolle Menschen in unser Leben gezogen haben, die letzten Endes diese Mission mit uns antreten und das auch mit voller Überzeugung tun. Ich sage immer, jeder unserer Mitarbeiter, der hier ist, der weiß, wir tun etwas Gutes für die Menschen, wir geben ihnen finanzielle Sicherheit für die Zukunft und wir haben ein absolut ethisch, einwandfreies, moralisch korrektes Produkt, das letzten Endes das älteste Geld der Welt ist. Und mit dieser Mission kann auch jeder Mensch, der hier bei uns im Unternehmen tätig ist, gerne und dankbar und froh zur Arbeit kommen, wenn auch das Leistungspensum sicher deutlich höher als in vielen anderen Unternehmen ist. Mich fragen viele meiner Geschäftspartner und Freunde, Philipp ebenfalls, als wir unseren Podcast gestartet haben, das ist ja Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit ihr da arbeitet. Das ist für mich natürlich der Standard geworden, aber ich merke es immer wieder, wenn von außen jemand drauf schaut, dass das gar nicht normal ist und das ist eben der Kosmos, den wir da erschaffen.
Sind Sie auch religiös? Ich will jetzt nicht einen Riesenfass auftun, aber meine, das mit dem Gott, das ist faszinierend, oder? Ja. Gespräch mit Gott, von dem Sie erzählen. Was halten Sie oder wie halten Sie es mit Religion?
Ja, also ich bin jetzt kein Katholik. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und zwar, als es die Publikationen gab über die gesamten Missbrauchsskandale der katholischen Kirche und auch die Bischöfe und was es da in der Vergangenheit alles gab. Das war für mich einfach ein riesengroßer Schock. Ja, und dass es sowas schon immer gab, ist, glaube ich, klar. Aber als junger Mensch weißt du das nicht. Ich bin dann, ich glaube, mit 18 direkt ausgetreten. Bin aber sehr gläubig im Sinne in meiner Beziehung zu Gott. Ja, also ich lebe christliche Werte, wir leben die auch unserem Sohn vor. Ja, ich habe auch die Bibel und viele religiöse Schriften gelesen und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Katholiken zwangsläufig der Weg sein müssen als Christ, um gläubig zu sein. Also meine Beziehung zu Gott ist dahingehend gegeben, dass ich für mich täglich mehrfach bete, ja, und einfach einen direkten Draht gefunden habe an ein höheres Etwas. Manch einer nennt es Universum, ich sage jetzt, das ist Gott, ja, und dass ich entsprechend dadurch eine wie einen Navigationskompass für mein Leben gefunden habe, der mir in den richtigen Entscheidungen sagt, lohnt es sich, mit einem Herrn Zeller zu reden oder nicht?
Ja. Ich hoffe, ja.
Treffe ich mich mit der Person, ja oder nein? Und das ist auch was ganz Entscheidendes. Ich möchte auch noch mal kurz einen Satz zu sagen. Was hat sich verändert nach meinem NATO-Erlebnis? Als ich dann auch wirklich eine bewusste Entscheidung gefällt habe, dass ich leben möchte. Das war nämlich das Gespräch mit Gott. Also die Situation war die, dass ich mich entscheiden musste, lasse ich los und es wird alles einfach und warm oder bleibe ich hier? Und als ich mir entschieden habe, dass ich hier bleibe, war eines klar, ich werde keine Situation und Chance auslassen, die sich womöglich nur einmal in meinem Leben ergibt. Und das hat einen massiven Change in mein Leben gebracht, dass ich jede Chance, die ich realisieren möchte, auch umsetze und sie nicht vor mir herschiebe, was wiederum dazu führt, dass viele Menschen vielleicht nicht erfolgreich werden, weil sie die Chancen gar nicht nutzen, die eigentlich jedem geboten würden.
Genau. Diese Message versuchen Sie Menschen weiterzugeben mit Ihrem Podcast. Ich habe es eingangs erwähnt, fast 500.000 Follower, unglaublich erfolgreich. Ebenso mit dem Podcast zusammen mit Philipp Hopf und Kettner. Können Sie sagen, was ist das Feedback? Was ist die Resonanz? Ich meine, Sie getrauen sich ja zu sagen, was Sie denken. Das machen gemäß Statistik nicht mehr wahnsinnig viele Leute in Deutschland. Was ist da die Resonanz? Gibt es Zuspruch? Oder ausschließlich Gegenwind, so wie es zumindest scheint, wenn man da die Schlagzeilen und die Presse über sie liest. Wie ist da die Resonanz?
Das, was wir hier heute bereden, habe ich übrigens in meinem YouTube-Kanal so noch nie geteilt. Also das heißt, das sind auch Themen, die habe ich bewusst rausgelassen, weil ich in der Öffentlichkeit eher als der Finanzkettner wahrgenommen werde, der natürlich über Gold und Silber spricht. Aber es gibt die zweite Seite. Das ist das, wofür ich mich interessiere. Das sind die Themen, die ich für gesellschaftlich relevant erachte und die vielleicht auch nicht unbedingt Platz auf einem YouTube-Kanal von Kettner Edelmetall haben. Aus diesem Grund haben Philipp und ich auch die Entscheidung gefällt zu sagen, wir möchten diese Themen behandeln. Wir möchten gesellschaftlich relevante Themen behandeln, die die Zukunft unserer Kinder womöglich positiv oder negativ beeinflussen, die unser Leben selbst positiv oder negativ beeinflussen und die nicht angefasst werden, obwohl sie so relevant sind, dass wir sie anfassen müssten. Die Epstein-Files waren jetzt der erste Podcast, dass wir da gleich 300.000 Aufrufe generieren, hätten wir uns nie denken können, dass nach drei Sendungen 30.000 Follower da sind, die den Kanal abonnieren, hätte ich mir nie vorstellen können. Wir haben dann auch noch die USA mit ihren Minneapolis und Minnesota Themen, auch dem Somali-Scam und dem gesamten Thema rund um den Civil War in den USA diskutiert, wo ich sage, das sind eigentlich Nischenthemen, die würden wir so am Telefon besprechen, die uns beide interessieren. Aber gibt es wirklich Menschen, die das auch interessiert? Und ja, es gibt diese Menschen, die wollen hinter die Kulissen schauen. Und wenn wir das, was wir hier sowieso besprechen, in eine Form bringen, wo wir strukturiert auch mit guter Recherche den Menschen präsentieren können, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Das heißt, man hat quasi auch so eine Art Psychologen oder Spiegel gegenüber sitzen, ja, um sich selbst nochmal zu reflektieren und auch eine Gegenmeinung seines Podcast-Partners in diesem Fall einzuholen und das dann mit den Zuschauern auch zu besprechen in den Kommentaren. Und wenn das eine Win-Win-Win-Situation ist und die Menschen, und das versuchen wir auch immer mitzugeben, wir versuchen in jedem Podcast eine kleine positive Note auch noch mit einzubringen, weil wir die Welt nicht schwarz sind oder weiß sind. Es gibt immer etwas in der Mitte. Und das soll ein bisschen mehr dort rauskommen, weil ich glaube, man wird nicht erfolgreich, ob es monetär, familiär oder in anderen Lebensbereichen gesundheitlich ist, wenn man nicht gewisse Glaubenssätze und eine gewisse Einstellung verfolgt. Und das kommt, glaube ich, in der Vergangenheit viel zu wenig bei der Person Dominik Kettner raus. Und das möchte ich mit dem Podcast auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Ja.
Was ist für Sie aktuell das brisanteste Thema, kontroverseste Thema, das medial viel zu wenig Beachtung findet, wenn überhaupt?
Das sind die Epstein-Files. Und das ist unumstritten das relevanteste Thema. Denn wie es angegangen wird in den Medien, ist einfach zu sachte. Also investigativer Journalismus, also wirklich tiefgründig recherchierter Journalismus, der Quellen prüft, der auch mit Opfern und Tätern spricht, der wirklich auch reinwühlt. Das ist ja das, was Journalismus im wesentlichen Sinne eigentlich machen sollte, um etwas herauszubringen, was vielleicht nicht jeder sich schon an der Oberfläche selbst erarbeiten kann. Das fehlt. Und zwar, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, weil ich nicht alle Medien der Welt verfolge, aber wenn wir uns mal unsere deutsche Medienwelt uns anschauen, dann wird darüber gesprochen, dass es Verstrickungen gab. Maßgeblich wird ein Donald Trump in den Mittelpunkt gerückt, weil da lohnt es sich auch, die Keule weiter draus zu holen und den weiter zu framen. Es braucht ja Gründe dafür, dass die deutsche Bevölkerung die Beruhigungspille schluckt, warum wir jetzt nicht mehr Freunde der Amerikaner sind und warum der böse Donald Trump schuld an allem ist und warum der böse Elon Musk mit drin ist, die übrigens beide ja in den Epstein-Files stehen. Ich glaube, Trump ist 4000 Mal erwähnt. Elon Musk ebenfalls, der scheinbar sogar drum gebeten hat, auf Little St. James Island zu dürfen und sogar Ausweise von Damen dorthin geschickt hat. Das können wir alles in den DOJ published, also in den veröffentlichten Unterlagen vom Department of Justice nachlesen, die das FBI letzten Endes aufbewahrt hat. Und diese Akten zeigen uns, dass die Welt tatsächlich sehr dunkle Abgründe hat. Und damit werden sicher viele Menschen nicht umgehen können. Also meine Frau zum Beispiel sagt immer, ich will das nicht hören. Ich weiß, dass es da ist, aber ich will es nicht hören, weil es würde am Ende, glaube ich, sehr viele Menschen erstmal in eine Sinnkrise bringen oder in eine Vertrauenskrise. Aber wenn die überwunden ist, glaube ich, sind wir in der Lage, ein neues Establishment und auch eine neue Gesellschaft und auch eine neue Ordnung zu gründen, die wirklich zum Guten für die Menschen ist. Weil da stehen ja Dinge drin. Ich will jetzt die Sachen hier in dem Podcast nicht alle rauspacken, aber wenn Gliedmaßen von Kindern gegessen wurden, wenn Blut von Kindern, das bewusst vorher unter Adrenalin gesetzt wurde, um den Kindern Angst zu machen, getrunken wurde, in welcher Welt leben wir bitte? Das waren vor 5 Jahren die bösesten, schlimmsten Verschwörungstheorien. Ich glaube, da hätte man jedes Video aus dem Netz genommen, wenn man darüber geredet hätte. Jetzt steht das schwarz auf weiß in diesen Unterlagen. Und ich sage, das ist ein Thema, das betrifft die Hochfinanz, das betrifft das politische Establishment, die Filmindustrie, die Musikindustrie. Das geht in die tiefsten Kreise der Gesellschaft. Und es ist nichts, was um Gottes Willen nur in Amerika stattfindet. Ja? Also wir in Europa haben, und ich sehe in sicher in allen Gesellschaften, haben auch aus der Geschichte heraus schon immer ähnliche Kreise gehabt, die halt mit vorgehaltener Hand behandelt wurden. Und ich finde, dieses Thema ist so wichtig, denn es hat auch das Potenzial, Machenschaften in Bedrängnis zu bringen, die nicht gut für uns als Gesellschaft sind. Mhm. Sie haben jetzt sehr drumherum geredet.
Nein, also, ja. Alles gut, das ist völlig okay. Ich meine, Sie haben jetzt diese Verschwörungstheorie, die jetzt sukzessive oder nach diesen wahr wird. Immer wieder jede Verschwörungstheorie, alles, was früher mal als Verschwörungstheorie abgekanzelt wurde, wird mittlerweile fast schon Wirklichkeit. Sie werden, wenn man die Medien liest, auch oft als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder sogar als Rechter. AfD-nah. Ja. Wenn Sie jetzt diese Kritiker kontern könnten, was würden Sie sagen? Wie antworten Sie diesen Kritikern, die Sie da in diese verschwörungstheoretische Ecke drängen?
Ich glaube, es wäre Schwäche, sich jetzt hier rechtfertigen zu müssen, weil lassen Sie uns doch einfach mal die wirkliche Historie von vielen bösen Verschwörungstheorien angehen. Was war die Verschwörungstheorie der Covid-Idioten? Das war diese Injektion, die Menschen reingedrückt bekommen, womöglich durch die Spike-Proteine zu Unfruchtbarkeiten, zu Gefäßerkrankungen, zu Turbokrebssituationen führen. All das erklären uns heute die Toxikologen. Selbst der ehemalige Cheftoxikologe von Pfizer Die bösen Schwurbler, so hat man sie ja dann genannt, ja, die Covid-Idioten, die sowas in der Öffentlichkeit diskutiert haben, das waren die schlimmsten, das war der Bodensatz der Gesellschaft. Die wollte man mit 0G sogar noch ausschließen, dass sie überhaupt noch ins Restaurant dürfen. Ja, die wollte man zwingen, dass sie sich das Ding reinrammen. Wo ist die Entschuldigung? Ich will die nicht, ich brauche die nicht, aber wo ist die Entschuldigung des öffentlichen Mainstreams, dass diese Sachen doch thematisiert wurden? Wo ist die Kritik an einem Xavier Naidoo? Beziehungsweise, sie ist verstummt, aber wo ist die Entschuldigung, dass er sich über das Kindeswohl geäußert hat und dass man ihn für jemanden verkauft hat, der komplett geistig abgedriftet ist? Er hat sich ja dann selbst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil er gemerkt hat, die Menschen sind noch nicht bereit für dieses Thema. Ja? Und das können wir jetzt durch ganz viele Beispiele, ich könnte das jetzt stundenlang fortführen. Und deswegen sage ich mir, wenn mich jemand als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, dann muss man sich diesen Kampfbegriff hier einmal anschauen. Eine Verschwörung war ja bis vor 10 Jahren per se nichts Schlimmes. Es wurde dann zu einem Kampfbegriff abgewandelt, der genutzt wird, um gewisse Zielgruppen, die sich kritisch mit Themen auseinandersetzen, zu stigmatisieren. Also sage ich mir, wenn mich heute jemand als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, dann wüsste ich zumindest gerne, was er dazu sagt, wenn ich Dinge in der Vergangenheit geäußert habe, die heute bereits zur Realität wurden. Eine Verschwörungstheorie war ja, glaube ich, auch, dass die Goldpreise mal $5,000 erreichen können. Das war ja auch eine böse Verkaufsstrategie und dann haben wir sie halt doch erreicht. Also ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber das sind nicht Dinge, die weit hergeholt sind, sondern es gibt große Gruppen von Menschen, die sich eben mit den Themen beschäftigen. Ich interessiere mich privat dafür, also thematisiere ich das, was für mich wichtig ist, auch auf meinem Kanal. Ich glaube, es war aber nur ein Teil der Frage zur Verschwörungstheorie und das andere ist ja, was ich zu der Darstellung in den Medien sage. Ich glaube, es sagt viel mehr über die Medien selbst als über mich. Also ich habe das Beispiel mit einem gewissen Herrn Dalkowski, der beim Handelsblatt gearbeitet hat, ich weiß nicht, ob er dort noch arbeitet, vorhin schon gebracht, der dann auf seinem X-Kanal entsprechend irgendwelche Antifa-Merch-Shops geteilt hat. Und das haben wir dann auf unserem YouTube-Kanal publik gemacht, nachdem ich erfahren habe, dass der so weit geht, dass der sogar meine gesamte Abiturstufe anruft, um zu wissen, was da in meiner Abiturzeitung steht. Ich hätte es ihm auch gesagt, wenn er mich fragt. In meiner Abiturzeitung stand drin, wer wird zuerst Millionär werden von der Abiturstufe, da stand Dominik Kettner. Ja? Wer wird zuerst im Playboy stehen? Dominik Kettner ist nicht eingetreten. Dazu habe ich heute ein paar Kilo zu viel, aber es war auch nie mein Ziel. Es ist ja eine lustige Truppe von Abiturienten, die sich über die anderen einen Spaß erlaubt. Was will ich denn daraus ziehen für mich? Aber der Journalismus sucht halt ganz gezielt seit Jahren etwas, womit ich angreifbar werde, womit sie mich in eine gewisse Ecke stellen können. Es ist nur schwierig, wenn der Erfolg dir mit gewissen Themen recht gibt, mit deinen Büchern, mit deinen Videos, mit deinen Investments. Das heißt, das macht die Medien recht stumm. Und es passiert übrigens gerade. Ich kriege seit Wochen keine Anfragen mehr, seit die Goldpreise plötzlich in einer anderen Größenordnung sind. Ja?
Wie denken Sie generell über die Medien? Was halten Sie?
Ja.
Oder was lesen Sie? Wie informieren Sie sich? Wie denken Sie generell über Deutschland als Journalisten?
Ich bin natürlich Weltwoche-Leser.
Nein, das will ich hören.
Aber es ist so, ich bin natürlich schon, ich versuche beides zu lesen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass jeder, der eine rechtsorientierte Presse liest, auch die linksorientierte Presse liest. Ich hoffe, das gelingt uns auch in unserem Podcast, dass wir das herausstellen können, dass wir nicht nur eindimensional denken, weil eine Sache, die ich sehr früh gelernt habe, ist, lies nicht nur die Medien in deinem eigenen Land, sondern lies sie am besten in Indien, in Russland, in den USA und rund um den Globus, wenn es um eine Sache geht, die geopolitisch relevant ist, du wirst wahrscheinlich 12 verschiedene Sichtweisen dazu haben. Ich konsumiere heute hauptsächlich alternative Medien, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn ich die Tagesschau anschalte, ich könnte, glaube ich, also es wäre für mich eine Folter, wenn man mich auf einen Stuhl fesseln würde und mir sagen würde, schau dir die komplette Tagesschau an, ohne dass du dazu was sagst. Ja? Also da entsteht in mir ein Druck, etwas zu äußern. Und das war übrigens auch was aus meiner Kindheit kommt, dass meine Lehrer mir oft vorgeworfen haben, dass ich die Dinge ausdiskutiert habe und dass ich sie nicht hingenommen habe, dass ich tiefer reingegangen bin als manch ein anderer. Mein Junior und meine Frau und ich hatten gerade ein Elterngespräch und die Lehrerin hat eben gesagt, oder hat uns als Eltern gesagt, dass es ein toller Schüler ist, aber dass eine Sache verbesserungswürdig ist, er diskutiert die Dinge gerne aus. Und dann war ich schon sehr stolz, weil ich wusste, das ist etwas, das kann man vielleicht auch nicht lernen, das ist ein Gen, dass jemand näher an die Wahrheit rücken will, als es vielleicht manch einer zulässt, ja, oder dass jemand sich nicht zufrieden gibt mit einer Meinung, die einem aufgedrückt wird. Und ich halte das für ganz wichtig. Also, wie nehme ich die Medien wahr? Ich nehme die Medien als Propagandainstrument in großen Teilen wahr, gerade wenn es um den Ukraine-Konflikt geht oder den Krieg. Also, offen gesprochen, fehlt mir da einfach das kritische Hinterfragen zu einem Herrn Zelensky, zu einer Verbindung und Interessen von Herrn Friedrich Merz und der aktuellen Bundesregierung, welche Interessen dort verfolgt werden. Auch auf EU-Ebene merken wir ja, wie ausgegrenzt wird. Also ein Alice Weidel durfte plötzlich nicht mit Elon Musk reden. Damit wollte man irgendwie, Thierry Breton hat da, glaube ich, Druck damals ausgeübt. Man sollte nicht den Stream ausstrahlen zwischen Donald Trump und Elon Musk. Also wir sehen, es wird die Pressefreiheit angegriffen in allen Belangen. Was wir merken ist, dass die Presse sich so ein Stück weit als Korrektiv sieht, nicht mehr für die Wahrheit, sondern für die Themenwahl. Und das ist das, was sich verändert hat. Das Thema darfst du ansprechen, da kannst du erzählen, was du möchtest, aber das Thema bitte nicht. Und wenn du drüber redest, bist du ein böser Schwurbler. Warum hatten wir nach dem ersten Podcast direkt zwei Presseanfragen? Und wir haben es wirklich versucht, sehr, sehr sachlich und auch entgegenkommen mit ausgestreckter Hand der Welt und dem Business Insider gegenüber zu kommunizieren, dass wir offen sind, auch mit den beiden Organen zu reden. Und wenn ich mir dann den Artikel durchlese, dann ging es eigentlich nur darum, dass ich eine strittige Persönlichkeit bin, dass man mir vorwirft, dass ich mein Gold verkaufen will, dass man auf die Preispolitik eingeht. Also es war eigentlich mehr oder weniger nur ein Prügelkonzert. Mhm. Ja,
Kreuzverhör, Inquisitorenprozess.
Richtig. Also wir haben die, ich finde, wir haben die Fragen sehr ausführlich beantwortet. Ich habe sie selbst beantwortet, habe mir die Mühe gegeben, das auch fair und sachlich zu beantworten. Wenn dann das Gros ist, dass man halt als Medienschaffender in den Alternativmedien eigentlich weiß, mit fast jeder Presseanfrage, die kommt, dass es immer nur darum geht, dich in ein schlechtes Licht zu rücken, ist ja logisch, dass jemand nicht mehr bereit ist, sich öffentlich dann zu äußern.
Was ist eigentlich die größte Fake News, die über Sie herumgeistert?
Ich weiß nicht, also muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was an Fake News kursiert. Es gibt eine Sache, die sicher ein Riesenproblem ist für alle Finanzinfluencer, wozu ich mich auch zähle, dass sehr, sehr viele Fake-Accounts geschaffen wurden im Netz, die sich eben für einen selbst ausgeben mit KI und die dann den Menschen sagen, komm in eine Gruppe, kauf dort Krypto, damit du dann später Gold bekommst. Also da gibt es wirklich, nicht nur bei mir, da gibt es mittlerweile hunderte Gesichter in Deutschland, die entsprechend geschädigt sind und das möchte ich den Menschen auch mitgeben. Also wir würden niemals auf einem Telegram-Kanal, auf einem WhatsApp-Kanal dazu aufrufen, kauft, sondern wir haben eine Internetseite, das ist kettner-edelmetalle.de. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal, der hat einen blauen Haken. Dort äußere ich mich und wenn sich dann jemand in die Irre führen lässt, dann kann ich dann auch nicht weiterhelfen. Natürlich verfolgen wir das, versuchen diese Kanäle zu sperren, aber das ist wie eine Pest. Also, sobald einer gesperrt ist, entstehen 10 neue, weil dann natürlich auch kriminelle Energien versuchen, aus dieser potenziellen Kaufkraft, die um uns herum schwillt, Geld abzuziehen. Ob es jetzt Fake News über mich gibt, ja, das ist es eine Fake News, dass ich Verschwörungstheoretiker bin? Ich würde eher sagen, ich spreche die Dinge an, die seit zeitnah zur Realität werden und bemühe mich darum, das zu treffen. Das ist ja aus Sicht der Medien der Verschwörungstheoretiker. Ich sehe jetzt keine Fake News über mich. Ich kann auch mit Kritik gut umgehen. Ja. Mhm.
Würden Sie sagen, oder anders formuliert, kann man in Deutschland noch offen und frei reden?
Man kann es, man muss aber mit den Konsequenzen rechnen. Mhm. Und die Konsequenzen kannst du nur tragen, wenn du finanziell unabhängig bist. Und wenn du finanziell unabhängig bist und die Konsequenzen trägst, musst du auch damit leben, dass dir Bankkonten gelöscht werden, dass finanzielle Repressionen und Druck auf dich ausgeübt werden, dass dein privates Umfeld vielleicht auch sich distanziert, weil du stigmatisiert wirst. Das war übrigens auch der Auslöser für dieses Buch, dass du nicht mehr deine Freiheiten so leben kannst, wie du sie eben dir erarbeitet hast. Das ist die Konsequenz, warum viele Menschen Deutschland verlassen. Also das ist für mich der viel realistischere Grund, warum immer mehr Menschen gehen, als nur, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist oder nur, dass es eine schlechte Politik hat. Sondern die Menschen fühlen sich in diesem Land leider gegängelt und immer weniger trauen sich wirklich zu sagen, was sie denken.
Mhm. Wie würden Sie dieses Problem lösen? Wie kann sich diese, ich meine, von außen betrachten wir dieses Diskussionsklima in Deutschland, wenn ich es so nennen darf, mit großem Erstaunen auch, dass Leute ihre Meinung nicht mehr frei, das befremdet uns in der Schweiz. Ja. Wie würden Sie, was wäre Ihr Beitrag, damit sich dieses Klima ein bisschen entspannt, damit sich diese Hysterie ein bisschen legt? Was wäre da Ihr Ratschlag an die Öffentlichkeit?
Ich bin ein Riesenfreund der Schweiz für die direkte Demokratie. Die parlamentarische Demokratie, die wir in Deutschland sehen, hat viele Probleme, denn man gibt seine Stimme ab an ein, sagen wir mal, das Volk vertretende Organ, das mit hoher Wahrscheinlichkeit ab dem Moment, wo es an der Macht ist, nicht mehr die Interessen vertritt, die sie mal zugrunde gelegt bekommen hat. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen auch nicht mehr wählen gehen. Also wenn wir uns mal die Entwicklung seit 2015 anschauen, ne, die Merkel-Ära, viermal dann die Ampel, Vollchaos und jetzt die Große Koalition, es wurde gefühlt immer schlechter. Also man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es noch schlechter werden kann, aber es wurde immer noch mehr entgegen der Menschen ausgerichtete Politik gemacht. Und was passieren muss, damit sich das verändert, ist zum einen, dass die Menschen sich offen eingestehen, dass sie vielleicht auch einem Irrglauben aufgesessen sind. Ich denke, da gibt es viele Menschen, die in so einer Sackgasse sitzen, die vielleicht auch ganz bewusst wissen, dass sie an manchen Dingen nicht recht hatten, aber die es überspielen. Und das Eingeständnis und das Zugeständnis zu sich selbst, dass ich mal in eine falsche Richtung gelaufen bin, ist ja überhaupt per se nichts Schlimmes. Wir alle irren uns. Also wer will mir erzählen, dass er das Wahrheitsministerium als Hut auf hat und immer auf der richtigen Seite steht? Ich habe sicher auch schon oft falsche Sachen erzählt, die ich dann aber auch im Nachgang versuche zu korrigieren und zu sagen, Achtung, ich habe hier einen Fehler gemacht in der Recherche. So war das oder hier lag ich falsch. Und um die Antwort zu liefern, wie ich glaube, dass wir wieder die richtige Richtung einschlagen, ist zum einen erstmal, dass wir uns eingestehen, dass es große Verflechtungen unseres Establishments gibt mit Lobbyistengruppen, die natürlich das, was wir alle hier draußen in unserer Gesellschaft jeden Tag leben und erleben, schon vorgekaut bekommen, und dass wir uns wieder als souverän entwickeln und die Menschen für ihre Rechte auch auf die Straße gehen. Also ich frage mich bis heute, warum es keine Aufstände und keine Demonstrationen gibt, die für den Frieden auf die Straße gehen. Wo sind die Friedensdemonstrationen? Also sind die Menschen wirklich so müde und auch satt in Deutschland, dass sie nicht mal mehr für den Frieden und für die Sicherheit in ihrem eigenen Land bereit sind einzustehen? Dann sind wir dem Untergang geweiht. Also beginnt es bei jedem Einzelnen für sich selbst. Die Selbsterkenntnis, ich kann etwas verändern. Nicht, ich bin unmündig und bin einfach nur ein kleines Zahnrädchen. Nein, jeder Einzelne in Summe, der dann das Kollektiv schafft, ist in der Lage, einen Druck als souverän auszuüben auf die derzeit aktuelle Regierung in unserem Land, dass es hier zu Veränderungen kommt, dass es auch zu einem Regierungswechsel kommt. Aber die Regierung wird nicht die Probleme für uns lösen. Sie wird nur den Kurs vorgeben können, dem wir folgen. Der Kurs ist schon mal falsch. Und für mich ist es auch falsch, dass die Menschen eben nicht mehr dran glauben, dass sie selbst etwas verändern können. Mhm. Deswegen stehe ich ja für finanzielle Unabhängigkeit, weil ich bin der festen Überzeugung, die Freiheit beginnt bei der finanziellen Unabhängigkeit. Viele fragen mich, wie kannst du dich denn trauen, solche Themen anzusprechen? Mhm. Weil ich finanziell unabhängig bin, weil ich viel dafür tue, dass ich auch die Unabhängigkeit besitze, das weiter aufrechtzuerhalten und die Freiheit dadurch zu haben, sagen zu können, was ich für richtig halte, auch wenn es sicher nicht immer die richtige Sicht für alle ist. Ja.
Na gut, in Deutschland beginnt es ja noch viel früher. Da wählt eigentlich eine Mehrheit des Landes bürgerlich, also konservativ-liberal. Und was dabei herauskommt, ist nicht, was dem Wählerwillen entspricht. Frage an Sie, wäre mehr direkte Demokratie für Deutschland sinnvoll?
Absolut.
Müsste Deutschland mehr Schweiz wagen? Wären diese direkt demokratischen Elemente, wie sie die Schweiz pflegt, wäre das sinnvoll?
100%. Also ich sage, die direkte Demokratie ist die einzige wahre Demokratie. Ich meine, die Schweiz ist ja die letzte übrig gebliebene Hochburg mit diesem System. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also wenn es jetzt zu einer digitalen ID-Abstimmung kommt, die dann mit leichter Mehrheit entgegen dessen geht, was ich persönlich als gut empfinde, muss ich damit eben auch leben. Aber ich habe viel mehr Einfluss, an kleinen Scheidewegen auch einzulenken, wo wir uns für 4 Jahre festlegen. Und wenn die Entscheidung heißt, wir wollen keine Schuldenbremse, und der entsprechende Kandidat, der gewählt wird, einen Tag nachdem er gewählt wird, sagt, scheiß drauf, ist mir völlig egal, was ihr alle gedacht habt, ich habe euch komplett beschissen, ihr habt es nicht gemerkt und jetzt ziehe ich 4 Jahre durch, dann muss man damit leben. Und ich würde lieber an kleinen Scheidewegen mitentscheiden können und wirklich Einfluss ausüben, als 4 Jahre in diesem Kochtopf zu sitzen, der schon 80 Grad hat und ich merke, langsam fängt mein Hintern an zu kochen. Und das ist für mich natürlich etwas, wo ich sage, ich bin in dieses System hineingeboren, jeder hat die Freiheit, sich zu entscheiden, wo er lebt. Ja, ich kämpfe auch für dieses Deutschland. Ich würde sagen, ich bin sicher einer der letzten Patrioten mit einigen im Social-Media-Bereich, die das Ganze öffentlich wirklich sehr, sehr akribisch und aktiv tun. Ja, und immer mehr Menschen wachen aber derzeit auf, und das spüre ich auch, um mal was Positives reinzubringen, und äußern sich sehr, sehr offen politisch. Das kam mir die AfD zur Rede. Ich habe mich ehrlich gesagt nie geäußert, ob ich die AfD wähle oder nicht. Und ich glaube auch, dass es von außen erkenntlich ist, für welche Partei ich stehe. Aber wir reden von 20% im Westen und von 40% im Osten. Wir reden von einer Partei, die zur Mehrheitspartei wurde, wenn man sich die derzeitigen Umfragen anschaut. Die Debatte, dass man das verbieten möchte, zeigt, wie sehr man auch gegen die Meinungsfreiheit, gegen die Redefreiheit und gegen die Demokratie per se steht. Mhm. Und ich glaube, das ist es, was viele Menschen in diesem Land so sehr, ich sag's jetzt mal, sehr plump ankotzt, warum sie dann sagen, ich verliere das Vertrauen in die Politik, ich suche mir Alternativen, ich gehe vielleicht weg aus diesem Land, weil es nicht mehr mein Deutschland ist. Es richtet sich immer mehr gegen das Volk, als im Interesse des Volkes zu agieren. Wir haben Geld für die Ukraine, wir haben kein Geld für die Rentner. Wir haben Geld für Kriegsfinanzierung und Radwege in Peru. Als kleines Beispiel, die Radwege in Peru sind immer das Abstruseste. Neben der Maskulinität in Ruanda, die wir fördern, und Kühlschränken irgendwo in der Arktis. Ja. Aber wir haben kein Geld für die Infrastruktur, für die Bildung, für unsere Jugend, für unsere Kinder. Mhm. Und das ist halt etwas, was die Aufgabe eines Staats ist. Und wenn er die nicht mehr verfolgt, dann verliert er zwangsläufig die Leistungsträger, die eben für ein faires Leistungsmodell mit ähnlichen Werten stehen, die ich sie sicher habe.
Das ist ja auch interessant. Was bewegt Sie dazu, eine Partei zu wählen, die medial freundlich formuliert nicht gerade gut wegkommt? Was macht diese Partei gut, die von einer Behörde als verfassungsfeindlich stigmatisiert oder gelabelt wird? Ist sie verfassungsfeindlich? Was bewegt Sie dazu, Herr Kettner, die AfD zu wählen?
Naja, also gesichert rechtsextrem war ja mal nur kurz der Fall, bis dann die 1100 Seiten vom Verfassungsschutz eingeordnet wurden als völliger Bullshit. Ich muss es jetzt leider so sagen, ja. Am Ende des Tages geht es mir darum, dass ich sicher bin, dass eine AfD nicht alles richtig machen wird in diesem Land. Aber sie wird einen anderen Kurs wählen. Und ich habe ja gerade gesagt, wir müssen, um in eine andere Richtung zu gehen, einen neuen Kurs einschlagen. Und mit diesem Kurs vertritt eine AfD sicher mehr der Position, die ich jetzt hier in diesem Gespräch schon hervorgebracht habe, als eine derzeitige CDU, eine SPD oder eine andere Partei, auch eine Grünen-Partei, die übrigens ja auch mal vor einem Verbotsverfahren in den 80er Jahren standen und danach in den Bundestag eingezogen sind. Ich weiß nicht, ob die AfD jemals für eine Ehe und Sex mit Minderjährigen stand. Ja, also das, da glaube ich, gibt's deutlich greifbarere und vor allem auch plausiblere Begründungen. Die AfD hat sich übrigens auch zum Thema digitalen Euro kritisch geäußert. Die AfD hat sich auch und auf vielen finanzpolitischen Ebenen positiver als eine CDU geäußert, wenn es um die steuerlichen Grundlagen geht. Sie hat aber auch politische Ansichten, zu denen ich 0,0 stehen werde, und das wirst du in jeder Partei haben. Das ist ja auch in der Schweiz dasselbe. Keine Partei kann 100% meiner Interessen verfolgen, aber wenn sie eine Deckungsgleichheit von 70 oder mehr Prozent hat und die anderen eher bei 20% oder 30% sind, ist es eine logische Konsequenz, dass ich mich in diese Richtung entscheide.
Was kritisieren Sie an der AfD? Was kann diese noch junge Partei, was kann die noch besser machen?
Es gibt viele Debatten. Also ich glaube, es ist auch bei der Partei ein Thema, dass die Kommunikation nach außen, aber das liegt auch am Alter der Partei, durch den hohen Druck nicht immer einheitlich stattfand. Also es werden oft Intrigen eingespielt in eine Partei. Das heißt jetzt eine Frau von Storch, die bei Lanz saß, mit falschen Videos dann konfrontiert wurde, oder um dann aber auch auf ein Glatteis geführt zu werden, aber auch intern, dass es zum Beispiel zwischen Frau Weidel und Dino Chrupalla unterschiedliche Ansichten gibt, die dann aber genutzt werden, um das auszuspielen. Ja. Das sind sicher Sachen, da kann man sich noch besser organisieren, aber das wird es in jeder anderen Partei auch geben. Gerade in Bezug auf die Nahostpolitik ist, glaube ich, sind viele strittige Punkte in der AfD zu sehen. Und auch in Bezug auf die USA, ich sage mal, die USA mit Donald Trump ist ja einer der stärksten Unterstützer der AfD. Mhm. Und wenn ein Donald Trump jetzt hart kritisiert wird, dann hat das womöglich schon auch Einfluss auf das spätere Wahlergebnis. Denn ich sage mal, ein J.D. Vance, der sich auf die Bühne stellt bei der Munich Security oder Sicherheitskonferenz und sagt, in Deutschland steht die Meinungsfreiheit vor dem Ende, und die Menschen ihn auslachen dafür, und aber die einzige Partei, die quasi seitens der USA und der Republikaner unterstützt wird, die AfD ist im großen Stil, dann hat das natürlich Konsequenzen, womöglich, für unseren Wahlausgang. Also ich glaube, da könnte man sich strategisch klüger aufstellen. Man muss ja nicht das Lied der USA singen, man sollte ein souveränes Bild schaffen, aber es gibt an diesen Stellen eben viele feine Stellschrauben. Auch die Positionierung der Jugendpartei war lange sehr schwierig und unklar. Ich würde sagen, in der generellen Debatte halte ich es für absolut wichtig, dass die AfD weiter Opposition bleibt, ja, und sich nicht CDUisieren lässt. Ja. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn man mehr in die Richtung einlenkt, die eben gegen die man bisher stand, und das kritisieren eben auch viele, ja. Aber es wird früher oder später zu einem Fall der Brandmauer kommen. Ich sage zur nächsten Bundestagswahl, ganz sicher. Wenn es dann mit dieser Regierung überhaupt bis zur Bundestagswahl standhält.
Was halten Sie von dieser Brandmauer, die ja Friedrich Merz sich quasi zu eigen gemacht hat? Er steht quasi für diese Brandmauer. Und könnten Sie sich eine Regierung von AfD und CDU und Union vorstellen? Wäre das für Sie ein No-Go? Wäre das für Sie ein Anpassen? Was, wenn die Brandmauer fällt? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Das ist wieder das Thema der parlamentarischen Demokratie. Also wir sehen ja, was zwischen SPD und CDU passiert. Das ist letzten Endes ein widersprüchliches Interessensgebilde, das am Ende dazu führt, dass man nicht vorankommt. Also wenn ich ein Tauziehen mache, ja, aber bevor einen Marathon zu laufen, mit denen, die dagegen ziehen, wird der Marathon deutlich schwerer, als wenn wir alle in eine Richtung laufen. Und dass alle in eine Richtung laufen, hat es in der Geschichte der Deutschen selten gegeben, in der Nachkriegszeit, ja, als es die Aufbruchstimmung gab, als wir die Ärmel hinterkrempeln mussten, als es noch Kanzler wie ein Ludwig Erhard, Willy Brandt und so weiter, Adenauer gab. In den Zeiten hatten wir sicher eine andere Stimmung in diesem Land. Mhm. Wir hatten eine Wachstumskultur, wir hatten auch den Spirit, dass die Menschen bereit sind anzupacken. Wir waren noch nicht satt. Es war nicht so, dass die Menschen gestopft waren, ja, sondern wir hatten wirklich den Hunger, noch etwas aufzubauen. Und zur Brandmauer, warum ich diesen kleinen Schwenk gemacht habe, ist, sie ist eben quasi letzten Endes, sie verfestigt dieses Tauziehen, dass wir uns weder nach links noch nach rechts bewegen und auf der Stelle stehen bleiben, immer weiter. Und das spiegelt sich letzten Endes auch in den Wirtschaftsdaten nieder. Also wir haben schrumpfende Wirtschaftsleistungen. Die werden zwar immer mit positiven Zahlen ausgegeben, aber dann werden sie 3 bis 6 Monate später nach unten korrigiert. Wir befinden uns also de facto im 3. Jahr in Folge in einer fallenden Wirtschaft, während andere Wirtschaften Wachstum von 5, 6, 7, 9% haben. Das darf man ja nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um uns, sondern auch darum, was tut der Rest. Und wenn die Schere immer weiter auseinander geht, dann sorgt das natürlich für eine Verwerfung, für eine Erosion dieses Landes. Jetzt zur Brandmauer mit Friedrich Merz. Also ich glaube ganz fest daran, dass Friedrich Merz nicht die Interessen des deutschen Bürgers im Gros verfolgt, sondern dass es eine sehr lobbygetriebene Politik ist. Er ist ja nicht umsonst aus einer Finanzriege, in der er früher tätig war, entstammt, die sicher auch da einen gewissen Einfluss hat. Das kann auch keiner abtun, das wird er wahrscheinlich so nie zugeben. Aber wenn ich beste Beziehungen in die Hochfinanz in die USA unter BlackRock hege, dann gibt es sicher auch Lobbyistengruppen, die die oder die Richtung vorgeben. Und die Brandmauer selbst ist für mich genauso ein Brandbegriff oder ein Kampfbegriff wie der Verschwörungstheoretiker per se. Denn sie sorgt dafür, dass es keinen Dialog mehr gibt. Wo es keinen Dialog mehr gibt, verhärten sich die Fronten. Wo es die Fronten verhärten, kommt es zu Gewalt. Ich meine, wir haben im letzten Wahlkampf gesehen, dass AfD-Politiker Tino Chrupalla beispielsweise mit einer Giftspritze angegriffen wurde. Oder ich weiß nicht, was in der Spritze drin war, aber dass es eben dahin führt, dass die Spaltung in der Gesellschaft größer wird. Dass das, was wir auch in den USA sehen, dass es zu 2 großen Lagern gibt, die eben letzten Endes nicht mehr kompromissbereit sind, nur 1 Millimeter sich in eine andere Richtung zu rücken. Und das führt am Ende dann vor allem zu einem, dass der deutsche Staat, dass die deutsche Gesellschaft immer weiter in eine Abwärtsrichtung schlittert. Und die Brandmauer gehört für mich eingerissen mit einer Abrissbirne. Und es gehört letzten Endes auch ich stehe auch für Neuwahlen. Denn wenn ein Kanzler, der schwört, sich dem Wohle des Volkes zu unterwerfen und zu dienen, schon in dem ersten Satz lügt, wenn es um die Schuldenbremse geht und wenn es auch um die Sondervermögen geht und um letzten Endes um die Schuldenquote, die ja auch irgendwann mal wieder abgetragen werden sollten von Folgengenerationen, wenn er all das sozusagen als ganz publik, als offengestanden, als Lügner den Menschen aufs Brot geschmiert und das nicht halten kann, dann ist es doch auch keine Regierung, die ein Volk vertreten sollte. Und da sind wir wieder beim Thema Basisdemokratie. Da habt ihr in der Schweiz einfach systemisch etwas mehr Vorteile als wir.
Wer versöhnt Deutschland? Wer bringt dieses Land wieder auf Vordermann? Wer ist Ihr Hoffnungsträger? Wem gelingt das nächste Wirtschaftswunder Deutschlands?
Nun, ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass wir in der deutschen Geschichte, ähnlich wie ich Autodidakt gelernt habe, leider auch nicht durch philosophische und rhetorische Ansätze gelernt haben, sondern leider oft durch sehr schmerzhafte Leidenswege. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir in diesem Fall schlauer sind, aber wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre anschaue, dann bin ich ganz sicher, dass wir derzeit erstmal noch auf einem Wohlstandsniveau sind, das noch nicht tief genug ist, auch wenn in den Großstädten schon zahlreiche Menschen in den Mülleimern wühlen müssen, um ihre Rente und ihre Wohnung und ihren Unterhalt und ihre Ernährung finanzieren zu können, wohingegen wir andere Gruppen der Gesellschaft, die frisch in das Land migriert sind beispielsweise, mit finanziellen Polstern ausstatten, die ich, wie ich finde, ja, eher den Rentnern und den wirklich Bedürftigen, die das Land aufgebaut haben und vielleicht auch denjenigen, die nicht in der Lage sind, zustehen sollten. Das heißt nicht, dass wir nicht als Sozialstaat weiter agieren sollten, aber wir brauchen eine viel klarere Abschiebepolitik, wir brauchen eine viel klarere Einwanderungspolitik, wir brauchen eine viel klarere Politik auch in Hinsicht dessen, was mit den Ausgaben dieses Landes gemacht wird. Es ist ja nicht so, dass wir keine Steuereinnahmen haben. Sie werden nur komplett sinnlos verteilt. Also wenn ich mir die Frage stelle, warum überall in unserer Umgebung von Villingen-Schwenningen jetzt Baustellen sind, weil die Straßen am Ende sind, weil die Brücken teilweise einbrechen, wie wir es in Deutschland gesehen haben. Es gibt zahlreiche Brücken, die einsturzgefährdet sind in Deutschland. Also wohin gleitet dieses Land ab? Jetzt habe ich den Faden zur Frage nochmal verloren.
Wer bringt das Land wieder auf Vordermann? Ja, wer genau ist Ihr Hoffnungsträger?
Ja, danke. Also ich würde sagen, der Hoffnungsträger ist, wie ich es vorhin auch selbst gesagt habe, als Unternehmer, immer wir selbst. Ja? Es wird nicht die tolle Schweiz kommen und sagen, geht bitte wieder auf den Weg, denn die Schweiz hätte es wahrscheinlich auch sicher gerne anders. Also wenn ich mich mit Schweizern unterhalte, bekomme ich oft mit, dass man nur noch den Kopf schütteln kann über das, was in Deutschland passiert. Aber es liegt am Ende bei den Menschen selbst. Die Menschen müssen aufwachen. Und jetzt kommen wir zurück zu der These, die ich sagen wollte. Ich befürchte leider, dass es noch viel schlimmer werden wird, bevor die Menschen wirklich eine Kehrtwende, einen U-Turn hinlegen und verstehen, dass wir auf der absoluten Einbahnstraße und Sackgasse sind. Denn derzeit sehen wir die Spaltung zwischen zwei Lagern. Wir sehen zum einen nicht links und rechts, sondern wir sind einmal einen recht wohlhabenden Teil der Gesellschaft, der sich vielleicht noch aus 10% zusammensetzt und 90%, die immer weiter auch absinken. Die Mitte bricht weg. Und natürlich ist die logische Forderung, wenn ich nichts mehr habe und auch nicht in die Lage versetzt werde, jetzt auch durch schlechte Arbeitsmarktbedingungen, ja, oder wenig Perspektive, schnell wieder auf einen grünen Nenner zu kommen, dass ich es irgendwoher nehme. Und die Politik heizt eher dazu an, es denjenigen, die noch was besitzen, abzunehmen und es umzuverteilen, sodass bald keiner mehr was hat. Aber das führt am Ende nur dazu, dass alle am Boden liegen. Und diejenigen, wir haben in Deutschland noch ungefähr 15% Nettosteuerzahler, 14,5%. Diese kleine Schicht ist das, was den gesamten Apparat am Laufen hält. Davon wandern jährlich über 200.000 aus, viele auch in die Schweiz. So, wenn man mal hochrechnet, wie lange aufgrund der demografischen Entwicklung und der geringen Kinderquote, die wir in Deutschland haben, das Spiel noch läuft, dann werden wir zwangsläufig in den nächsten 15 Jahren an ein Riesenproblem kommen, wo es zwei Wege gibt, und zwar zum einen, das beschreibe ich in dem Buch ganz schön, zu Enteignungen, zu Einschränkungen der Freiheit, ja, damit die Menschen gegängelt werden und eher das Lied der Regierung singen. Und zum anderen, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, wir müssen drauf Sorge und Wert legen, dass wir auch eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder in diesem Land hinterlassen, weil sonst stehen wir irgendwann in einer Kultur, wovon den Deutschen nichts mehr übrig geblieben ist. Ja.
Jetzt haben Sie mir eigentlich die Überleitung schon gegeben zum Buch, aber ich wollte eigentlich sagen, und jetzt steht schon die nächste Katastrophe vor der Tür, die größte Enteignung der Geschichte, der digitale Euro, wie Sie das sagen. Worum geht es da im Kern für all jene, die mit dem Thema nicht vertraut sind, und was sind Ihre wichtigsten Argumente, warum das eben schlecht ist, warum das eben eine Enteignung ist?
Ja, also der digitale Euro, kurz CBDC, also digitales Zentralbankgeld, im Englischen nennt sich das Central Bank Digital Currency, ist nichts anderes als eine zentrale Einheit bei einer Zentralbank. In Basel sitzt die BITS, die Bank of International Settlement, das ist die Mutter aller Zentralbanken. Also ihr habt quasi die oberste Instanz in eurem Land. Und die Zentralbank selbst, wir wissen es ja über die Geldschöpfung, die schöpft Geld aus dem Nichts. Entweder wird es gedruckt, ja, oder es wird über Knopfdruck erzeugt. Und dem Ganzen gegenüber steht letzten Endes eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und solange die Menschen ein Vertrauen in dieses Geld, heute haben wir es in Form von Bargeld haben, dass mein Gegenüber mir dafür etwas gibt, was auf diesem Schein auch als Summe bzw. als Betrag niedergeschrieben ist, vertrauen die Menschen da rein. Dieses Vertrauen schwindet und schwindet dadurch, dass die Politik solche verrückten Sachen macht, wie wir sie heute beschrieben haben, dass auch im Bankwesen und im Finanzwesen im Generellen leider viele Hebel in Schräglage geraten sind. Und jetzt plant man seit circa 4,5 Jahren ein digitales Zentralbankgeld, das unser Geldsystem, wie wir es heute kennen, in eine neue Instanz heben soll. Und zwar zum einen soll das Geld nicht mehr in unseren Händen nur für uns transparent und anonym nutzbar sein, sondern es soll über eine sogenannte, man kann sich's vorstellen wie eine Blockchain, ja, also eine digitale Instanz, die eben zentral gesteuert wird. Also eigentlich genau das Gegenteil zum Beispiel von dem Bitcoin. Ja. Der Bitcoin hat ja den dezentralen Gedanken und das digitale Zentralbankgeld ist zentral gesteuert. Und wenn eine so mächtige Instanz wie Geld bei einer einzelnen Instanz liegt, die da steuert, der EZB, der Europäischen Zentralbank, dann sind damit immer in der Vergangenheit missbräuchliche Handlungen vorgenommen worden. Zum einen wäre man nämlich mit dem digitalen Euro, um es mal kurz zusammenzufassen, in der Lage, die Menschen zu einer Annahmepflicht zu bringen. Also es wird nicht nur gesetzliches Zahlungsmittel, es wird eine Annahmepflicht geben im Einzelhandel. Es ist damit möglich, Menschen zu sanktionieren. Eine Alina Lipp, Thomas Röper haben beispielsweise Sanktionen in der EU erlebt.
Das würde Jacques bedeuten, Beau, der Schweiz.
Jacques Beau auch als super Beispiel. Das heißt, ich könnte auf Knopfdruck Menschen aus diesem Zahlungskreislauf ausgrenzen. Ich kann Verbindungen schaffen. Also auch hier, wenn ich zum Beispiel eine Interoperabilität habe, die übrigens gegeben ist, auch im Koalitionsvertrag in Deutschland bereits niedergeschrieben, dass der digitale Euro mit der digitalen ID verknüpfbar ist. Also es wird im Koalitionsvertrag steht so drin, dass jeder eine digitale ID bekommt. Wird und im Gesetzentwurf zum digitalen Euro steht drin, dass er interoperabel mit der digitalen ID ist. Das heißt, ich würde mein digitales Geld mit all meinen persönlichsten Ausweisdaten verbinden. Die digitale ID ist nämlich Bestandteil dieses Buchs. Sie vereint Führerschein, Ausweis, Krankendaten, Personalausweis, alle persönlichsten Daten, meinen Zugang zum Internet, alle Daten, die ich jemals gesammelt habe und verbindet sie mit meinem Geld. Und wenn ich jetzt noch eine Instanz drüber habe, die dann steuern kann, dass, wenn jemand politisch nicht in mein Weltbild passt, er nicht mehr an sein Geld kommt, weil er zu viel CO2 verbraucht hat, dann habe ich natürlich das perfekte Machtinstrument. Deswegen nenne ich es auch Einschränkung der Freiheit, weil letzten Endes geht es nicht nur um die Ersparnisse, die damit nicht mehr möglich sein werden, denn er wird Obergrenzen haben, also es wird kein Geld sein zum Sparen, er wird unverzinst sein, er wird programmierbar sein. Also wir können durch das Programmierbare beispielsweise ein Verfallsdatum an das Geld koppeln, was bedeutet, wenn ich meinen digitalen Euro nicht ausgebe, dann wird er zum Beispiel zum Ende des Jahres um 50% oder um 100% gelöscht. Damit könnte ich die Menschen dazu treiben, dass sie ihren Konsum in der Gesellschaft ankoppeln. Also das heißt, ich habe ein Stilmittel geschaffen, mit dem ich letzten Endes ein Hoheitsgeld erzeuge, das die Menschen genau das tun lässt, was ich mir wünsche. Es ist ein Machtinstrument. Natürlich kann man es auch in Positiven betrachten und sagen, wir haben natürlich ein viel digitaleres, smarteres, interessanteres und auch zeitgemäßeres Geld. Wer heute mal durch die Gegend schaut, wie die Menschen bezahlen mit dem Smartphone am Tankstelle oder sonst wo, der stellt recht schnell fest, dass es natürlich bequemer ist, als einen 100-200-Euro-Schein aus dem Portemonnaie zu ziehen. Aber da beginnt das Problem schon. Wenn ich mit 200 Euro an der Tankstelle bezahlen will, dann sagen viele Tankstellen, akzeptiere ich nicht. Also die Akzeptanz von Bargeld wird zurückgedrängt. Es wird stigmatisiert als etwas Kriminelles, als etwas, was Schleuser, Geldwäscher, Drogenbanden nutzen. Und es wird etwas Neues erzeugt, was ein besseres Image bekommt. Und das ist das digitale Zentralbankgeld, das nicht nur in der EU, sondern auch für die Schweiz zum Problem werden wird. Aber stellen Sie gerne die Zwischenfragen, weil ich in dem Thema so tief drin bin, könnte ich da jetzt, ich habe es jetzt auf 280 Seiten.
Vielleicht ganz kurz, wo stehen wir bei diesem Prozess? Wie weit sind wir da vorgeschritten?
Sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Also es ist so, dass seit Oktober die Testphase beendet ist. Wir in einer Phase stecken, in der es nur noch darum geht, die Gesetzesentwürfe auf EU-Ebene abzusegnen. Cipollone, einer der EZB-Chefs, hat gesagt, er möchte das im zweiten Quartal 2026 finalisieren. Christine Lagarde steht ebenfalls dafür. Sie hat schon Medialdruck gemacht, dass es noch vor Ende ihrer Amtszeit, ich glaube die Ende 2029, zur Einführung des digitalen Euro kommen soll, aber sie nicht daran glaubt, weil die Bürokratie alles so langsam vorantreiben würde. Das heißt, ich sage, wir sind an dem Punkt, dass wir derzeit, ähnlich wie es auch in Asien war, also in China hatten wir das, in Thailand hatten wir das, in Russland sehen wir das auch, dass es zu kleineren Feldstudien kommen wird, die dann den Einsatz und auch die kritischen Breaking Points austarieren. Und sobald das entsprechend erfolgreich umgesetzt ist, wird es zum Rollout kommen. Ich gehe davon aus, dass der Rollout des digitalen Euro nach Absegnung der Gesetzesentwürfe parallel zu einer Krise kommen wird. Denn die Menschen werden, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, schnell feststellen, dass es viele nachteilige Eigenschaften hat, die eigentlich nichts mit Geld zu tun haben werden, sondern eher mit einem Instrument, das mich gängelt. Ja. Und deswegen muss es in einer Situation kommen, in denen es den Menschen, die sich damit nie beschäftigt haben, auf dem Silbertablett wie eine Art Rettungspille gereicht wird. Genau.
Was ist die Alternative? Was kann man da, also vielleicht auch erste Frage, was kann man dagegen tun und was ist die Alternative dazu?
Also die Alternative dazu ist natürlich, dass wir, also wir brauchen das nicht, wir haben die Alternative. Das ist unser heutiges Fiat-Geld, wie wir es kennen. Und das sind Sachwerte, die dann die Kaufkraft speichern, die ich immer wieder zurück in dieses Fiat-Geld tauschen kann, ohne der Inflation zu unterliegen. Also ich habe viele Beispiele genannt. Ich nenne das immer Angriff und Selbstverteidigung in diesem Buch. Also man kann sich an den Kapiteln immer so orientieren, dass am Ende eines Kapitels immer eine Selbstverteidigungsstrategie kommt, die letzten Endes eine Checkliste ist, die ich für meinen Sohn geschrieben habe, damit er sich, wenn er das Buch jetzt liest, in 10 Jahren hoffentlich zurückerinnern kann und sagen kann, mein Vater hat hier was geschaffen, was uns vor etwas Schlimmem und vor Unheil oder bewahrt hat. Ja? Mhm. Sie möchten eine Zwischenfrage stellen?
Nein,
ich will nur sagen, es gibt eine ganze Reihe an Alternativen. Zum einen sind es analoge Tausch- und Zahlungsmittel. Also alles, was nicht digital ist und was keinen Ramp-Off braucht, also raus aus einem digitalen System. Wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich habe ja selbst auch ein bisschen Krypto und das auch schon länger. Ich habe aber auch Gold und Sachwerte. Wenn ich aber später mein Geld aus einem Ökosystem nicht mehr rausbekomme, weil die Banken eine Sperre, eine Barriere einbauen und ich damit dann eben nichts mehr anfangen kann, hat man mit diesem Geld natürlich die Möglichkeit, auch Sachwerte niederzuknüppeln und sie ja in die Schranken zu weisen. Denn was bringt mir denn mein Bitcoin, wenn das Ökosystem nicht so geschlossen funktioniert, wenn wir untereinander bezahlen wollen, ja, und sie mir gegenüber diese Kryptos nicht abnehmen, sondern nur Fiat-Geld akzeptieren und ich es nicht rausziehen kann, weil der Ramp-Off beispielsweise nicht möglich ist. Ja, das ist eine Gefahr. Das ist jetzt anders, wenn ich jetzt eine Goldmünze habe und die in die Hand drücke, dann machen wir das hinter geschlossenen Türen und das kann keiner nachverfolgen. Das heißt, diese Transaktion ist sicher etwas, was eingeschränkt wird mit dem digitalen Zentralbankgeld. Und neben den analogen digitalen Zahlungsmitteln ist es natürlich ganz wichtig, dass die Menschen auch wieder zurück ins analoge Leben finden. Also nicht nur ihre gesamte Existenz im Netz und im Internet und in sozialen Medien stattfindet, sondern dass man auch echte Menschen hat, die in einem Tauschfall bereit sind, der Nachbar beispielsweise, dem man mal die Blumen gießt, wenn er im Urlaub ist, ja, der dann aber, wenn ich mal eine Packung Milch brauche, auch mir die Packung Milch rüberreicht. Das sind die kleinen zwischenmenschlichen Dinge, die verloren gehen, die wir auch brauchen dazu, um in so einem digitalen System überhaupt bestehen zu können, weil es wird Sanktionen geben, es wird Einschränkungen geben und man kann sich nicht auf jede Eventualität vorbereiten. Aber es waren nur 2 Beispiele von, ich glaube, 100 Lösungsansätzen, die ich in dem Buch beschreibe.
Das ist ein Riesenthema, auch in der Schweiz, weil wir bald mal über die sogenannte Bargeldinitiative abstimmen, die besagt oder die will, dass wir eben das Bargeld behalten. Was würden Sie einem gewöhnlichen Bürger in der aktuellen Situation mit Inflation, mit Geldentwertung, mit steigenden, sinkenden, explodierenden, tief fallenden Kursen von Gold, Dollar, Bitcoin, in all diesen Krisen und Kriegsströmungen, was würden Sie dem gewöhnlichen Bürger raten? Was ist eine vernünftige Strategie, um sein Geld anzulegen, sein Geld zu halten? Ich sage nicht sicher, aber vernünftig. Vielleicht sogar, dass es zumindest seinen Wert hält, vielleicht sogar vermehrt. Ja. Was wäre da Ihr absoluter Top-Tipp?
Das ist recht einfach und es gilt seit Jahrhunderten und es wird sich auch nicht ändern in diesen Zeiten. Es geht, das vorweg noch, derzeit nicht um die Vermögensmaximierung, da bin ich fest überzeugt, es geht um den Vermögenserhalt und die Mobilität. Also Mobilität, also die Prioritäten in der aktuellen Investmentzeit sind für mich Mobilität des Vermögens, Erhalt des Vermögens und erst dann steht die Rendite an. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt Rendite, dann hätte ich den Erhalt des Vermögens und dann die Mobilität angestellt. Aber wenn ich in dem Kochtopf sitze mit dem 80 Grad heißen Wasser, dann muss ich es schaffen, sobald jemand auf mein Vermögen zugreifen will, dass es so gestreut ist, dass er es mir nicht alles auf einmal abnehmen kann. Also gilt wie immer das Drei-Speichen-Prinzip, das besteht aus Aktien, Immobilien und Edelmetallen. In der Aktienspeiche sehe ich heute tatsächlich einen, kann jeder für sich selbst gewichten, größeren Anteil auch an Kryptos. Ich sage 5%, also wenn wir jetzt ein Drittel Immobilien, ein Drittel Edelmetalle und ein Drittel Aktien haben, dann kann man in dieser Speiche natürlich die Kryptos auch höher schichten. Warum ist das wichtig, dass man diese 3-Speichen-Regel befolgt? In der Geschichte hat sich dieses Rad immer gedreht, mal schneller, mal langsamer. Und wenn ich dieses Rad, also diese 3 Speichen betrachte als jeweils ein Drittel, dann war eine Speiche immer am Tiefpunkt, eine ging nach unten und eine ging nach oben. Und es ist wichtig einzuschätzen, in welcher Situation dieser Zeit wir stehen. Stehen die Edelmetalle schon am Höhepunkt oder gehen sie erst noch nach oben? Ja? Sind die Immobilien schon im Keller oder gehen sie erst nach unten? Sind die Aktien gerade am Höhepunkt oder gehen sie erst nach unten? Also das heißt, diese Einordnung zu treffen bei drei großen Investmentklassen ist viel einfacher, als sich, wie der Markowitz in der Banklehre das auch gelehrt hat, das Markowitz-Prinzip lernt man in der Schule, wenn man als Banker, als Bankkaufmann anfängt, möglichst breit streuen. Möglichst vielfältig aufstellen. Aber wenn du dich mit mittelständischen Familien, mit Adelsfamilien, mit großen Dynastien unterhältst, dann wurde das Vermögen immer durch Land und Properties, also Immobilien, erhalten. Durch Sachwerte wie Edelmetalle, da gehören dann vielleicht auch noch bei der einen oder anderen Schmuck, Diamanten und sonstige Themen dazu. Ja, natürlich gehören auch Oldtimer und Kunst ab einer gewissen Größenordnung mit rein, aber das sind dann Sachwerte, die ich dann der Edelmetallspeiche zuordnen würde. Und dann natürlich Unternehmensbeteiligungen, Aktien im klassischen Sinne. Ja, und das hat sich bis heute nicht verändert. Das bedeutet also, man ist viel entspannter auch beim Investieren. Man hat nicht den ständigen Druck zu sagen, ich muss jetzt meine zwei Meme-Coins abstoßen und muss vielleicht hier rein oder muss schnell da und habe hier eine Chance, sondern ich bewerte das lieber aus einer Vogelperspektive, in welcher Situation schichte ich etwas um. Und wenn ich jetzt beispielsweise heute in Edelmetalle investiere und in 5 oder in 6 Jahren feststelle, wir stehen jetzt bei $25.000 und die Speiche ist nicht mal ein Drittel meines Gesamtportfolios, sondern sie liegt bei 50%, muss ich natürlich auch hart genug sein zu sagen, ich nehme jetzt mal 18 oder mehr Prozent raus, je nachdem, wo die Speiche steht, und schichte sie dann in die für mich derzeit am schlechtesten bewerteste Speiche, in die geringste Perspektive, also in die größte Perspektive. Nehmen wir an, es wären dann die Immobilien, und schöpfe diese Gewinne ab und investiere sie in eine Speiche, die dann wieder Wachstumspotenzial hat. Und dieses Rad dreht sich eigentlich immer und immer weiter. Man muss aus diesem Blickwinkel, es ist viel einfacher zu investieren, als schnell getrieben zu sein. Ja, und wie gesagt, Mobilität, wenn ich jetzt von Immobilien spreche, ist es natürlich schwierig, mobil zu sein. Ja, aber man kann sich auch immerhin überlegen, habe ich die Immobilie in Deutschland? Habe ich sie in Berlin? Ja, habe ich sie direkt dort, wo das Übel veranstaltet wird? Oder habe ich sie vielleicht in einem Land, wo ich dem Land eher mehr Perspektive zuordne? Mhm.
Welche Speiche, ich muss langsam auf die Schlussrunde kommen, die Zeit schreitet voran. Welche Speiche hat aktuell am meisten Potenzial aus Ihrer Sicht? Wo würden Sie aktuell das Geld hinschichten?
Im Globalen betrachtet ist es sicher die Edelmetallspeiche. Hat nichts damit zu tun, dass wir Edelmetallhändler sind, sondern wenn ich mir das Rad anschaue, ist es natürlich so, wo stehe ich heute mit den Immobilien? Ja, die Immobilien profitieren von Wachstumsmärkten. Jetzt haben wir in Deutschland ein riesiges Wachstum, aber eher ein Wachstum an Migranten, die keine großen Wertschöpfungen erwarten lassen in den nächsten Jahren. Ja, das heißt, es wird erstmal ein uninteressanterer Markt, die Lagen werden verschlechtert, die Qualität, die Sicherheit, die Innenstädte wird verschlechtert. Das heißt, es verschiebt sich alles, um jetzt auf deutschen Blickwinkel zu betrachten. Im Aktienmarkt, Allzeithoch nach Allzeithoch nach Allzeithoch, könnte man jetzt auch von den Edelmetallen behaupten. Aber wenn wir uns das Verhältnis anschauen, also das S&P-Gold-Ratio, dann stellen wir einfach fest, dass in der geschichtlichen Perspektive hier noch massiv Luft nach oben ist. Warum ist das so? Die großen Staaten stoßen derzeit Anleihen der USA ab. China, die ganzen BRICS-Staaten, schichten das wiederum in Gold um. Ja? Und daraus haben wir natürlich die Chance, dass sich noch Luft ergibt. Und ich sage jetzt mal, meine Kurserwartung bis 2030 liegt bei etwa $20.000 bis $25.000. Das ist ein sehr, sehr hochgestochenes Ziel. Wer sagt, das ist zu weit weg? Das hat damit zu tun, dass die Geldmenge sich massiv ausweiten wird und der Goldpreis, das darf man nie vergessen, letzten Endes nicht steigt, sondern er nur widerspiegelt, wie die Kaufkraft schwindet. Beim Silber rede ich dann eher von $300 bis $600 auf Sicht der nächsten 4 Jahre. Und die Kryptos haben natürlich in Einzelwerten super Potenziale. Ich will ja auch Bitcoin überhaupt nicht schlecht reden. Ich finde, dass der Ansatz der beiden Communities, der Sachwert der Edelmetallkäufer und der Kryptokäufer, ist derselbe. Sie haben ein Misstrauen in staatliches Fiatgeld und suchen einen Ausweg, der sie schützt. Und wenn ich jetzt jemand bin, der Weltenbummler ist, der immer nur als Staatenloser lebt, dann ist es sicher besser, dass ich Kryptos besitze als Gold. Was will ich denn mit meinem Goldköfferchen, wenn ich von Land zu Land reise, ja? Da müsste ich schon irgendwo lagern, wo ich weiß, dort ist es sicher gelegen. Ja? Aber am Ende sehe ich den Edelmetallen derzeit das größte Potenzial zugeordnet. Wir sind jetzt gar nicht so tief auf Silber eingegangen. Ein Satz dazu, wir haben ein strukturelles Defizit seit 8 Jahren. Wir sind mittlerweile bei 800 Millionen Unzen Silber, die fehlen. Das ist eine gesamte Jahresfördermenge. Es wird aufgesaugt in der Industrie, es wird aufgesaugt in den Kernkraftwerken, die gebaut werden. Jedes Kernkraftwerk in China, das gebaut wird, braucht 3 bis 5 Millionen Unzen Silber, um einen Reaktor zu kühlen. Das ist Wahnsinn. Ja. Wir haben die Photovoltaikindustrie, wir haben die neuen Festkörperbatterien, wir haben E-Mobilität, also Silber wird verbraucht. Es ist weniger Silber da, als es derzeit nachgefragt wird. Das, was wir in der Korrektur derzeit gesehen haben, war eine absolut notwendige Korrektur, die durch manipulative Einflüsse geschehen ist. Da habe ich auch einige Videos zu gemacht. Deswegen nutze ich das für mich persönlich gerade als spannende Nachkaufgelegenheit. Aber ich bin jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise durch Angst oder durch Pessimismus getrieben, dass es das mit der Rallye war. Dazu haben wir dieses Jahr noch zu viel vor uns.
Das wird ja immer gesagt, diesen Goldhändlern oder auch diesen Finanzberatern, wie sie es sind, sie würden eine gewisse Angst schüren, ja, Inflation und alles, retten sie ihr Geld. Können Sie sagen, was freut Sie derzeit? Was läuft gut? Was läuft gut aus dieser Welt? Was freut Sie im Alltag?
Also erstmal hoffe ich, dass es nicht beängstigend war, was wir heute besprochen haben. Ich glaube, 2-3 Themen, die wir angesprochen haben, sicher. Aber in Summe war es, denke ich, ein sehr positiver Blick, dass die deutsche Gesellschaft sich selbst entscheidet, ob sie eine rosige Zukunft haben will oder nicht. Das ist für mich etwas, was eigentlich ein Hoffnungsschimmer ist, weil wenn wir genug Menschen aufwecken, dass wir in Bewegung kommen müssen, dass wir raus aus der Komfortzone müssen, haben wir es selbst in der Hand. Was mich freut, ist, dass es nie überall auf der ganzen Welt gleich läuft. Also mich freut, dass es sicher Gesellschaften gibt, in denen es viel mehr Wachstum gibt, in denen die Euphorie viel größer ist. Indien ist ein wunderbares Beispiel, das so oft ignoriert wird. Ja, das sind 1,4 Milliarden Inder. Davon leben 90% noch in einer Wohlstandssituation, die sagen, ich habe Hunger, ich möchte was reißen. Also es gibt immer in jeder Wirtschaftssituation gibt es gigantische Chancen und ich freue mich, dass wir so viele Menschen die letzten Jahre glücklich machen konnten und ihnen den richtigen Weg weisen konnten, wenn sie in Gold und Silber investiert haben. Dafür bekomme ich unheimlich viel Dankbarkeit gerade zurück und ich bin auch sicher, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Ich werde aber auch öffentlich dafür einstehen, wenn ich der Meinung bin, dass es der richtige Zeitpunkt ist, jetzt umzuschichten. Also ich werde nie alles aus meiner Ein-Drittel-Speicher abstoßen. Das ist ja auch logisch in der Strategie. Und ich freue mich, glaube ich, auch darüber, dass wir an einem Punkt angekommen sind, dass da eine junge Generation ist, die ein großes Interesse daran hat, was wir tun können, dass die Gesellschaft wieder auf die richtige Bahn kommt. Das merke ich auch an unseres Podcasts. Also da kommt wirklich viel Feedback. Das heißt, es ist nicht alles verloren, aber wir müssen selbst in Bewegung kommen, wir müssen es anpacken, wir müssen miteinander uns die Hände reichen und wieder zueinander finden, auch wenn wir ungeimpft und geimpft sind, auch wenn wir pro Russland und pro Ukraine sind, auch wenn wir pro USA und Europa sind. Wir können ja überall unsere Meinungen haben, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht miteinander reden können. Also wir brauchen den Dialog zurück und ich hoffe, dass wir das oder dass ich das auch ein Stück weit mit meinen Medien schaffe und dann haben wir was erreicht.
Herr Kettner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich.